Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast. Heute mit mir Helene Nikita Schreiner und der Psychologin Franziska Lauter. Wenn wir mal ehrlich sind, dann kennt wahrscheinlich jeder von uns das Gefühl. Sobald wir auf Instagram, Twitter oder Facebook was gepostet haben und die ersten Likes und Herzchen fliegen, freuen wir uns. Aber wie muss das für diejenigen sein, die wirklich abhängig davon sind, dass sie möglichst viele Likes, Shares und Klickzahlen bekommen? Wo die Likes eben nicht nur auslösen, dass man ein ganz gutes Gefühl hat für ein Selfie, das man vielleicht gerade von sich gepostet hat, sondern wo die Likes wirklich Lebensgrundlage von einem selbst und vielleicht auch von einem Team, das im Hintergrund steht, bedeutet. Die Rede ist natürlich von InfluencerInnen, YouTubern, Creatern, man kann sie nennen, wie man will. Und der Stress für diese Leute ist offenbar größer, als es der Öffentlichkeit bewusst ist. YouTube-Stars wie die Lochis, Heiko und Roman Lochmann sind das, Zwillinge, die waren mit 12, haben die schon angefangen, auf YouTube Videos hochzuladen. Jetzt haben sie sich entschieden, wir wollen nur noch Musik machen. Andere YouTube-Stars wie Melina Sophie Baumann ziehen sich komplett aus diesem Geschäft zurück. Der Grund: psychische Belastungen. Ich hatte die Gelegenheit, mit der Psychologin Franziska Lauter zu sprechen. Sie ist spezialisiert auf Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, also auch auf InfluencerInnen. Und ich wollte als allererstes von ihr wissen, naja, dass es Teenie-Stars gibt, das ist ja jetzt nichts Neues. Also was unterscheidet die InfluencerInnen von anderen Stars und Promis?
Das stimmt, das ist nichts Neues. Aber die Influencer stehen insofern ein bisschen anders in der Öffentlichkeit, als dass die eigentlich von diesem Algorithmus auf den Social-Media-Plattformen nämlich dazu verdonnert sind, täglich in der Öffentlichkeit zu stehen. Früher gab es so etwas wie Musiker gehen auf Tour mal ein halbes Jahr sogar, wenn es ziemlich groß ist, und dann ziehen sie sich wieder zurück, dann machen sie wieder ein Album und dann haben sie ein paar Interviews. Aber es gab so Rhythmen und Phasen. Es war so ein zyklisches Arbeiten. Bei den Influencern heute ist das ganz anders, weil es geht einfach nur darum, dass die täglich posten, eine Story, ein Post und so weiter. Und wenn sie das eben nicht machen, dann, Sie haben das vorhin in der Anmoderation schon gesagt, die Abhängigkeit, dann bedeutet die Abhängigkeit sofort, dass ihr Verdienst weiter runtergeht, ihre Reichweite und so weiter. Sie sind gefangen in einem Algorithmus, der sehr ungesund ist.
Sie haben jetzt auch schon den Algorithmus angesprochen. Wir haben vorhin in der Sendung auch schon Heiko Lochmann kurz gehört, der sagt, dass ein Algorithmus seinen Tag bestimmt hat. Ist das etwas, was auch Ihre PatientInnen sehr beschäftigt?
Total, ja, die Zahlenkrankheit. Die nennen das selber so Zahlenkrankheit, denn für diese jungen Menschen, es sind ja vornehmlich sehr junge Menschen, die sind natürlich sehr technikaffin, natürlich, die produzieren ja selber Medien, das sind ganze Produktionsfirmen, die sind sehr technikaffin und die haben natürlich in ihrer eigenen Firma sozusagen jeden Tag Zugriff auf die Zahlen. Das heißt, wir als Konsumenten, wir sehen vielleicht, ja, ich habe da was auf Instagram gepostet, da habe ich jetzt 10 oder 20 oder auch 100 Likes und so weiter. Bei denen ist aber die Statistik noch ganz anders. Die sehen ganz dezidiert, wie sie performen. Das ist praktisch, ja, als wenn man in einer Firma arbeiten würde und man würde stündlich zu einem Review-Gespräch geladen werden und die Chefin geht mit einem ganz genau durch. Also hier warst du nicht so gut, da warst du gut. Also ein ständiges Feedback, und das bedeutet natürlich auch ein ständiges Auf und Ab.
Jetzt haben Sie mir vielleicht so meine nächste Frage zerschossen. Ich möchte sie auf jeden Fall trotzdem stellen, weil ich mir so dachte, klar, das Influencer-Dasein, das ist eine Arbeit, die muss man auch anerkennen, das ist eine anstrengende Arbeit. Nun ist es aber natürlich so, dass viele Menschen arbeiten gehen und leider auch sehr viele Menschen unter ihrer Arbeit leiden und da psychische Probleme sich entwickeln. Was ist da jetzt trotzdem bei den InfluencerInnen so besonders? Eben, dass sie diese ständige Kontrolle haben, also diese ständig kontrolliert werden in Form von dieser Zahlenkrankheit?
Genau, sie haben selber nicht die ständige Kontrolle, sondern sie werden kontrolliert. Da sind wir wieder bei der Abhängigkeit. Viele sagen ja, naja, dann können die doch einfach aufhören. Dann können die doch einfach weniger machen. Dann können die doch einfach, was weinen die denn jetzt rum? Jetzt mal übertrieben gesagt, ja, das hört man oft. Okay, aber das bedeutet auch, dass jemand zum Beispiel, der eine normale Anstellung hat, sagen würde, okay, wenn ich heute eine Stunde länger Pause mache oder mich irgendwelchen oder ein bisschen langsamer arbeite, dann geht sofort mein Gehalt runter, nehme ich in Kauf. Und wenn ich, ne, also es ist sehr, sehr schwer, gerade für junge Menschen, die sich eine Karriere aufbauen, dann zu sagen, du, dann verzichte doch einfach auf das Geld und verzichte auch darauf, dass du, wenn es gut läuft, haben die Leute ja Angestellte. Das ist nämlich auch die Sache. Die wenigsten machen das oder die sollten das nicht mehr alleine machen. Das ist viel zu viel. Das heißt, es sind dann wirklich ganze Firmen. Und wenn dann praktisch die Person, die das leitet und die vor der Kamera steht, sagt, Leute, mir geht's so schlecht, wir fahren jetzt auf die Hälfte runter, ich kann euch auch nur noch die Hälfte eures Gehaltes zahlen, es tut mir leid, dann ist das eine enorme Verantwortung. Und das liegt dann also praktisch alles auf den Schultern der Influencer selbst, die auch wirklich oft, das habe ich in meiner Praxis so oft gemerkt, die wirklich vom Charakter dazu tendieren, sich selbst in ein Burnout zu arbeiten und sich, weil die eben sehr motiviert sind und eine Menge Energie mitbringen. Und das ist dann leider die Kehrseite davon, dass die leicht ins Burnout sich reinarbeiten.
Da sind wir so ein bisschen beim Alter, also so YouTube-Karrieren, die fangen ja an, wenn die YouTuber oder YouTuberInnen noch sehr jung sind. Die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, die als die Lochis bekannt sind, waren zum Beispiel 12 Jahre alt, als sie ihre ersten Videos hochgeladen haben. Mit 15 waren sie dann Stars. Das heißt, InfluencerInnen werden häufig schon sehr früh mit harter und auslaugender Arbeit konfrontiert. Die meisten von uns ja, arbeiten so streng erst, wenn sie vielleicht Mitte 20 sind. Wo liegen denn da Gefahren, wenn man so früh so schwere Arbeit leistet und so anspruchsvolle Arbeit leistet?
Ja, eine Menge. Also es ist generell sehr, sehr schwer für so eine junge menschliche Psyche, wenn sie mit sehr viel Erfolg konfrontiert wird. Das ist wahnsinnig anstrengend, weil es natürlich die eigene Identität ein bisschen auf den Kopf stellt und sehr viele sehr negative Einflussfaktoren da auftauchen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass diese jungen Menschen natürlich sehr, sehr gerne in diese Karriere hineingeraten. Manchmal ist das auch von den Eltern getriggert und so weiter. Ne? Die freuen sich auch, wenn die Kids auf einmal eine Million auf dem Konto haben. Und ganz oft sieht man dann bei den jungen Leuten tatsächlich den Wandel, den man auch an den Lochis mitverfolgen konnte, dass die also irgendwann sagen, okay, jetzt kann ich mal dieses Meta, also ich kann mal auf eine Metaebene gehen und mich auch ein bisschen von außen betrachten. Und ich habe mir hier eine Box gebaut, aus der ich überhaupt nicht mehr rauskomme. Dann überlegen die sich, wie es mit ihrem Image ist. Das finde ich auch sehr gut. Ja, Jugendliche machen erstmal, was sie wollen im Internet und irgendwann überlegen die sich, ja, wie ist denn eigentlich jetzt hier mein Image und passt das überhaupt noch zu mir? Ich bin mittlerweile ein 21-jähriger Mann und so weiter. Dann wird es sehr spannend, das mache ich auch sehr gerne mit Klienten, zu überlegen, wie können wir das Image so wandeln, dass es mit den eigenen Werten wieder konform geht. Kann einem auch bei anderen Jobs passieren, ja, dass man für ein Unternehmen arbeitet und sagt, das ist nicht mehr kongruent mit meinen Werten. Ich kriege hier psychologisch ein Problem. Und dann gibt es sehr gute Karrieren, die also wandlungsfähig sind. Manche bleiben aber gefangen und dann werden die Leute sehr, sehr depressiv. Das ist immer so, wenn innere Werte oder äußere Erscheinungen und innere, ich sag mal, die innere Stimmung und das innere Selbstbild komplett auseinanderklaffen. Und das ist ja nun wirklich sehr oft so bei Social-Media-Kanälen, dass es eigentlich ein Schein ist und das wirkliche Sein dahinter ist komplett anders.
Was sind solche aus der Box, die man sich selbst geschaffen hat, Momente vergleichbar? Also wie kann man da ausbrechen? Ist es dann vergleichbar mit so Momenten wie der Zungenkuss zwischen Britney Spears und Madonna, der irgendwie eine andere Britney Spears-Ära eingeläutet hat? Oder Miley Cyrus, die vom Disney-Sternchen und Everybody's Darling auf einmal leicht bekleidet und auch mit einer sehr präsenten Zunge auf der Bühne steht? Oder welche Mechanismen wendet man da an, um eben alte Images, die nicht mehr so zu einem zu passen scheinen, abzulegen?
Ja, wovon Sie eben gesprochen haben, das sind wirkliche Marketingstrategien. Da machen sich, das passiert nicht spontan, da machen sich sehr viele kluge Köpfe Gedanken, wie sie jetzt ein neues Image irgendwie herstellen können. Bei den Influencern, gerade bei diesen jungen Leuten, die auch schon so, sagen wir mal, vor 10 Jahren angefangen haben und dann immer größer wurden, da ist die Box denen so zum Verhängnis geworden, dass es schon vor ein paar Jahren eine Sturmflut eigentlich gab von Videos, wo die schon mal gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich steige aus, das ist zu viel. Vor allen Dingen, wenn die mit sehr viel Fame und Ruhm und Aufmerksamkeit dann beschenkt wurden und das gar nicht mehr so angenehm wurde, dann gab es viele Videos, das nennt man dann Real Talk, und dann haben die sich oft eine Stunde in einem sehr desolaten emotionalen Zustand vor die Kamera gesetzt und haben gesagt, ich kann nicht mehr, das ist mir zu viel, ich ziehe aus dieser Stadt weg und so weiter. Deshalb haben wir jetzt viel Abwanderung von den großen YouTubern, die ziehen alle auf eine sehr bekannte Insel, damit die ein bisschen mehr Ruhe haben. Okay. Genau. Und aber dann, gerade dann ist es ja, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist es wahnsinnig wichtig, sich beraten zu lassen, weil man eigentlich genau das vermeiden sollte, dass man hoch emotionalisiert vor einer Kamera tritt und also im Akutgeschehen berichtet, mir geht es ganz schlecht. Es ist immer besser, sich hinter den Kulissen zusammenzusetzen, mit dem Management zu sprechen und sagen, Leute, Burnout oder ich kann nicht mehr, mir geht es sehr, sehr schlecht. Wir müssen was ändern, das zuerst zu machen und dann, so wie zum Beispiel Frau Thiel, die ja auch auf einmal von der Bildfläche verschwunden ist und dann mit einer aufbereiteten und also mit einer verarbeiteten Story zurückkommt und also sagt, als Fitnesstrainerin oder Influencerin werdet ihr mich nie wieder sehen. Ich habe meine Sachen hier geregelt im Hintergrund und trete jetzt für ganz andere Sachen vor die Kamera.
Genau, Sie haben da jetzt auf Sophia Thiel angesprochen, die eben Fitness-Influencerin war, dann lange gar nichts mehr gepostet hat und jetzt auf einmal wieder da ist. Zum Influencer-Dasein gehört ja wirklich auch, sein Privatleben öffentlich zu machen, und man teilt da sehr, sehr intime Details teilweise. Das führt dazu, dass die Fans und die FollowerInnen einen kennen, aber man kennt diese Leute nicht, die einem folgen. Was macht das dann? Also dieser einseitige Austausch, was macht das mit den Leuten?
Also die Influencer haben davor oft natürlich Angst. Also sie sind, das ist ein zweischneidiges Schwert. Die wissen, die müssen das machen und es läuft auch sehr, sehr gut. Roomtours, Hausführungen, ich und meine Kinder. Ja, ein ganz, ganz sehr, sehr schwieriges Thema. Und das ist natürlich, also die, wie soll ich sagen, viele wissen, dass sie damit spielen müssen, denn Influencer suggerieren, ich bin dein Freund, ich bin deine Freundin. Ich empfehle dir dieses Shampoo, weil es wirklich gut ist. Mhm. Und verheimliche dir natürlich, gerade bei ganz jungen Leuten, dass ich dir dieses Shampoo nur empfehle, weil ich einfach dafür bezahlt werde. Das ist der Grund. Mhm. Punkt. Vielleicht riecht es auch noch ganz gut und so weiter, ne? Aber es wird natürlich, also soziale Medien sind ja generell so ausgelegt, dass wir denken, wir sind Menschen nah oder näher, denen wir jetzt gar nicht so nah sind. Alte Schulfreunde, entfernte Bekannte und so weiter. Ne, deshalb sind das halt soziale Medien. Und das kann natürlich von Influencern und wird es auch ganz gezielt genutzt, um eine Nähe aufzubauen. Dann kann man nur hoffen, dass die rechtzeitig selber wissen, dass sie sich vor dieser Nähe auch sehr gut schützen müssen. Denn sonst werden, alles schon erlebt, von der Wäscheleine, der rechte Socken wird geklaut und als Trophäe dann ins Internet gestellt. Und spätestens dann bekommen die Leute Angst.
Es gibt ja vor allem gegen Social-Media-Plattformen immer wieder den Vorwurf, dass dort nur die schönen Dinge in Anführungsstrichen gezeigt werden. Nun, wir haben gerade schon über Sophia Thiel kurz gesprochen. Dann gibt es auch einen Creator, Le Floyd, der auch ganz offen spricht über die Belastungen, die mit diesem Influencer-Leben einhergehen. Befindet sich da also gerade so ein bisschen was im Wandel?
Ja, schon eine ganze Zeit. Das ist eine neue Generation, die also nicht nur so Body Positivity zum Beispiel verbreiten, sondern wirklich Frauen zum Beispiel, die sagen, also schminken werde ich mich gar nicht. Das interessiert die überhaupt nicht. Das geht in eine andere Richtung, so eine Gegenbewegung, wie es immer so hin und her geht in den Generationen. Ich finde das sehr gut. Und Sie haben eben gesagt, den Social Media Plattformen wird vorgeworfen, dass nur die schönen Dinge gezeigt werden.
Ja.
Da muss man sich aber überlegen, wer zeigt denn die schönen Dinge? Das sind wir.
Das stimmt.
Genau. Wir sind das. Und warum? Weil es auf diesen sozialen Plattformen um sozialen Vergleich geht. Und wenn ich ein wunderbar überarbeitetes, aalglattes Foto von meinem Urlaub hochlade, dann bin ich im sozialen Vergleich ein paar Likes weiter oben, als wenn es einfach nur der normale Hinflug mit Rückenschmerzen dort, weiß ich, abgebildet wird. Sie verstehen, was ich meine. Ja, also das ist ein Problem. Das größere Problem ist natürlich aber, dass ich belasse es mal dabei und sage einfach, dass ich es wirklich gut finde aus psychologischer Sicht, dass es diese Gegenbewegungen gibt. Mhm. Und ich denke auch, dass die in der neuen Generation immer, also die werden immer stärker, weil irgendwann ist das zigtausendste bearbeitete Bild auch sehr, sehr langweilig.
Ja, nun frage ich mich aber, Sie als Fachfrau, also auch diese Beschäftigung mit psychischer Gesundheit wird ja in den sozialen Medien auch immer mehr zum Thema. Also Mental Health, wie gehe ich mit bestimmten psychischen Belastungen um und so weiter. Und Sie sind ja nun Fachfrau. Können Sie sich nicht auch vorstellen, dass da sehr viel gefährliches Halbwissen zum Thema psychische Erkrankungen im Umlauf ist, wenn eben nicht geschultes Personal wie PsychologInnen darüber sprechen, sondern Menschen, die jetzt irgendwie auch mitbekommen haben, dass psychische Gesundheit, Mental Health jetzt auch ein ganz spannendes und verwertbares Thema ist, das man auf diesen Plattformen besprechen kann?
Absolut. Und das ist ein wichtiges Thema. Wir erleben seit ein paar Jahren jetzt diesen Mental Health Boom. Das hat unglaublich tolle Vorteile. Ich merke es selber, ganz, ganz junge Klienten, die sich an mich richten, die sind schon ganz gut aufgeklärt. Die wissen, was eine Depression ist. Die wissen auch, was Zeichen für Burnout sind und so weiter. Das ist etwas sehr Gutes, dass es entstigmatisiert wird. Und auf der anderen Seite ist genau das, was Sie eben angesprochen haben. Und zwar gerade auf Instagram gibt es unglaublich viele Kanäle, die also boomen und zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung in, ich sag's mal so, drei Sätzen beschreiben und dann auch noch falsch. Also es wird tatsächlich unglaublich viel sehr, sehr schlimmes Halbwissen verbreitet. Ich bemerke jetzt gerade ganz aktuell, also tatsächlich im letzten halben Jahr, dass es auch unter Psychologen und Psychologinnen eine Gegenbewegung gibt, die also sagen, das sind sowas wie Science Busters, ja, also die das auseinandernehmen, die zum Beispiel Quatschvideo zu wissenschaftlichen Themen auch auseinandernehmen und sagen, Moment, das ist hier voller gefährlichem Halbwissen. Bitte, Leute, hört wirklich auf Experten und Expertinnen. Und das finde ich sehr gut. Also es ist immer die Gefahr, wenn Dinge zu vereinfacht, also wenn Dinge an die Öffentlichkeit kommen, an die Oberfläche, in den Medien diskutiert werden, dann wird es natürlich vereinfacht. Und dann ist es aber wichtig, wenn es also überhand nimmt, dass Experten und Expertinnen sich wieder zu Wort melden und sagen, Moment, Moment, hier laufen wir zum Beispiel gerade mit posttraumatischen Belastungsstörungen, die also wirklich unglaublich überdiagnostiziert wird in den sozialen Medien. Hier laufen wir Gefahr, dass das ganz verwässert wird und auch wirklich falsch dargestellt wird.
Das war der Corso-Podcast, heute mit mir, Helene Nikita Schreiner, und ich konnte mit Franziska Lauter, sie ist Psychologin, sprechen über die psychischen Belastungen von InfluencerInnen.
Corso. Kunst und Pop.